Herzlich willkommen zu Biomax TV aufs Ohr. Der Podcast, der dir unseren Studio-Talk direkt aufs Ohr bringt. Zwar ohne Bild, dafür mit genauso viel Tiefe und Wissen, wie du es von Biomax TV gewohnt bist. Moderiert von Christian Schwalb und Karin Schmidt.
Besser mehr als weniger, das Plus konkreter Bedingungen, das ist heute das Thema unserer Talkrunde. Und es geht dabei um das Spannungsfeld zwischen Sales und Leistungsfall, um transparente BU-Bedingungen und auch um innovative Produktbausteine. Und dazu begrüße ich nochmal ganz herzlich unsere Gäste, die wir uns heute eingeladen haben, nämlich Isabella Rupprechter, Senior Case Managerin beim BU-Expertenservice. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Und Jens Patze, Produktmanager Leben bei der Helvetia. Und bei dir fangen wir jetzt auch gleich an. Es geht nämlich darum, ihr habt in den vergangenen Monaten eure Bedingungen ja sehr stark überarbeitet und werbt jetzt auch damit, dass eure Bedingungen nämlich besonders kundenfreundlich formuliert sind. Wie äußert sich das konkret? Wie sieht das aus? Was habt ihr da gemacht?
Im Prinzip haben wir eigentlich was sehr Einfaches getan, denn wir haben eigentlich das, was wir im Leistungsfall umsetzen, haben wir einfach in die Bedingungen übernommen. Weil eigentlich müsste man ja denken, das ist Praxis schon so, dass in Bedingungen auch steht, was der Versicherer macht. Aber tatsächlich, die Bedingungen sind in vielen Punkten sehr offen gehalten und das haben wir halt stark konkretisiert. Erstmal im allgemeinen Bereich und dann auch nochmal spezieller, zum Beispiel für Schüler haben wir noch Veränderungen vorgenommen, weil das ja auch unsere Hauptzielgruppe ist.
Hast du da ein Beispiel, wie das konkret dann aussieht?
Es gibt quasi so eine sogenannte Generalklausel im Leistungsfall, die ist, sag mal, sehr offen gestaltet. Der Versicherer kann alle möglichen Informationen einholen, auf seine Kosten zwar, aber halt wirklich sehr offen. Und das haben wir halt stark eingeschränkt und begrenzt und halt drumherum halt genau beschrieben, welche Unterlagen halt im Leistungsfall einzureichen sind.
Okay. Nun ist, wie wir ja alle wissen, der Markt für Einkommensschutz sehr stark umkämpft. Der Wettbewerb ist so hoch. Wo hebt ihr euch denn aus deiner Perspektive von den Mitbewerbern ab?
Einmal natürlich in unserer Produktkonzeption. Unsere Clever Protect BU ist ja eine der wenigen Produkte am Markt mit einer echten fondsgebundenen Kalkulation. Und dementsprechend natürlich halt für junge Kunden gut geeignet, weil da dann der Fondsmotor zum Beispiel mit ETF dann halt ein wirklich ja USP ist sozusagen. Und wir können damit natürlich halt Vorteile generieren, dass halt der Beitrag für den Kunden ein bisschen günstiger ist, dass am Ende was rauskommen kann oder der Beitrag während der Laufzeit bei guter Fondswertentwicklung sinken kann. Das sind halt so Vorteile, die uns einfach von der Produktkonzeption dann halt vom Markt abheben. In Kombination natürlich dann mit einem guten Bedingungswerk, denn das gehört dann dazu.
Und die Zielgruppe der jungen Leute, da habt ihr auch die Nase vorn, würdest du sagen?
Ja, einmal das Produktkonzept an sich gibt das schon her. Quasi lange Laufzeiten, gute Fondswertentwicklung passt halt ideal zusammen, genau wie in der Altersvorsorge. Und natürlich in den Bedingungen haben wir auch sehr viel getan, um dann halt für die jungen Leute eben ein lebensbegleitendes Produkt halt zu produzieren. Also das heißt, mit vielen Nachversicherungsgarantien, guter Dynamikregelung, klaren Regelungen halt, wie man eben mit Schüler, Azubis, Studenten dann in der Leistungsprüfung umgeht. Also alles, was man eben von einem Premium-BU-Anbieter dann erwartet, das haben wir dann auch umgesetzt.
Isa, ich nehme dich mal mit ins Gespräch. Du bringst heute den Blick rein aus der Leistung. Und aus der Leistungsregulierung, und wir sprechen gerade über Kundenorientierung, bist du als erfahrene Leistungssachbearbeiterin beim Team des BU-Expertenservice mit dabei. Und jetzt ist es so, dass ich in meiner langjährigen Markterfahrung durchaus sagen kann, vor allen Markt- oder Vertragsbedingungen steht vor allem ja auch so eine gewisse Unternehmenspolitik. Was wird also im Unternehmen so ein bisschen propagiert beim jeweiligen Versicherer? Worum machst du denn aus dieser speziellen Sicht des Case Managements dann Kundenorientierung fest in der Bewertung bei einem BU-Versicherer?
Also ich mache die Kundenorientierung daran fest tatsächlich, wie erlebbar ist dann die Leistungsprüfung. Also wie empathisch geht man mit dem Versicherten um? Welche Möglichkeiten bekommt der Versicherte, um Leistungen zu beantragen? Wie wird er unterstützt tatsächlich? Weil ja, ich gebe dir recht, die Bedingungen sind das A und O, aber letztendlich sind die Bedingungen meist ja schon 20 Jahre alt. Es hat sich viel in der Zeit getan, es hat sich viel verändert, auch in den Prozessen. Und ich mache das daran fest, dass der Versicherer tatsächlich eine Kultur vorgibt, seinen Mitarbeitern, wo er auch dann den Versicherten an die Hand nimmt, unterstützt. Sei es mit Teleclaiming vielleicht oder sei es auch mit Fragebögen, die verständlich sind, die jeder von uns beantworten kann, wo ich vielleicht jetzt nicht gleich einen Rechtsanwalt benötige. Das sind die Punkte, wo ich immer wieder merke, da kann man schon noch was am Markt tun.
Das ist auch das Spannende, glaube ich, heute gerade in unserem Talk, ne, dass wir diese zwei Perspektiven haben. Ne? Einmal die Vertriebssicht, um das Produkt zu promoten, dann die Leistungssicht. Ich würde bei dem Thema Kundenbedingungen und Kundenorientierung gerne mal bleiben, Jens. Ihr werbt jetzt damit, dass ihr diese kundenfreundlicher und transparenter gestaltet habt. Natürlich mit dem Blick der Leistung ist für mich dann die Frage nach konkreten und echt messbaren Vorteilen. Hast du ein, zwei konkrete Beispiele, wo du sagst, diese Überarbeitung hat genau diesen Effekt beim Versicherten?
Genau, also es wäre dann am Ende vielleicht auch noch eine Frage, die man der Isabella auch stellen könnte. Weil Hintergrund ist immer so ein bisschen, warum muss man überhaupt die Bedingungen transparenter machen? Weil tatsächlich ja die Versicherer ja aus Sicht der Endkunden, der Verbraucherschützer, erstmal ein negatives Bild im Leistungsfall abgeben. Ja? Also manch einer hat vielleicht persönliche Erfahrungen gemacht, dann wird medial das Thema getrieben. Und wenn man sich dann halt bei YouTube einfach mal sucht, was haben die Medien an Reportagen zu dem Thema gebracht, dann findet man relativ schnell die Reportagen, wo halt der Kunde jede Menge Unterlagen, Gutachten beibringen musste, um überhaupt eine Leistung zu bekommen. Also ein ewig währender Kampf.
Der typische Fliesenlegerfall, ne, der uns seit 15 Jahren begleitet in der Branche.
Genau, richtig. Und da wollten wir halt zumindest von der Bedingungsseite einfach was dagegen stellen, um halt zu sagen, okay, wir als Versicherer, wir begrenzen uns tatsächlich aktiv, um zu sagen, okay, dieser Fall wäre eben bei uns dann bedingungsgemäß nicht mehr möglich, weil wir uns halt eben in der Anzahl der Gutachten oder in den Unterlagen, die wir einfordern dürfen, einfach begrenzt haben. So, und das ist eigentlich so ein bisschen, man will halt natürlich das Bild des Versicherers als Dienstleister, als Schutzbieter sozusagen verbessern. Und das sollte halt eine Initiative sein. Es ist ein bisschen schade, dass es aktuell eben nur drei Versicherer in Deutschland gibt, die halt die Initiative mitgegangen sind, weil es ist eigentlich schon ein Thema. Man kann dann das Bild des Versicherers erstmal von der Seite verbessern. Die zweite Seite ist immer, wie geht man in der Praxis mit Kunden um? Da kann ich bei uns sagen, bei Herr WCR ist es auch sehr eben empathisch. Die Kollegen, die da sind, gehen auf die Kunden ein. Fragebögen kann man immer bearbeiten, da stimme ich zu. Aber was halt zählt, ist, dass halt die Mitarbeiter in der Leistungsprüfung das Interesse haben, halt ordnungsgemäß quasi halt so einen Leistungsfall abzuwickeln im Interesse von beiden Seiten.
Jetzt hatte ich schon konkret gefragt nach ein, zwei Beispielen. Ich nehme jetzt das eine mal raus. Das ist das Thema Gutachten. Da begrenzt ihr euch zum Beispiel. Gibt es noch eine harte Messgröße, wo du sagst, das hat sich jetzt verbessert durch diese Konkretisierung der Bedingungen?
Grundsätzlich halt in einfach erstmal in der Ausgestaltung, was muss ich beibringen, weil es ist halt immer sehr allgemein ärztliche Unterlagen, was kann der Kunde überhaupt was damit anfangen? Wenn er halt eben keinen Dienstleister hat, der ihn im Leistungsfall begleitet, dann wird das halt sehr schwierig und da ist es halt schon gut, dass er zumindest so eine Art Checkliste allein im Bedingungswerk hat, falls er es lesen sollte, dass er da halt schon weiterkommt und am Ende ist es auch so, okay, falls man dann irgendwann in 30 Jahren in einen Fall kommt, wo man tatsächlich im Streit über die Leistung halt sich auseinandersetzt, dass man dann halt eine rechtsverbindliche Grundlage hat, die beide Seiten quasi betrifft. Ja, ist ja, Bedingungen gelten ja nicht nur für den Kunden, sondern auch für den Versicherer. Und dementsprechend, das war so ein bisschen unsere Intention zu sagen, okay, mach's für den Kunden klarer und das ist halt dann der Mehrwert, dass er erstens weiß, was er zu tun hat und zweitens Maximierung dahingehend, was für Informationen eben angefordert werden können. Also auch zum Beispiel zeitlicher Umfang. Also wie weit zurück darf ich fragen? Theoretisch ab Geburt ist immer ein bisschen schwierig mit den Unterlagen, aber halt, wenn man es halt begrenzt auf den wirklichen Zeitraum, den man braucht als Versicherer, also irgendwas maximal 10 Jahre zurück, dann ist es halt klar.
Aber der Fokus ist quasi genau darauf ausgerichtet, für den späteren Leistungsfall, der Kunde ohne Begleitung hat eine klare Checkliste, die er abarbeiten kann, um da eine schnelle Leistungsbearbeitung zu erreichen. Richtig. Vielen Dank.
Isabella, da nochmal an dich die Frage, weil du ja durchaus auch beide Seiten kennst. Du warst ja lange bei einem fränkischen Versicherer in der Leistungsabteilung, aber warst eben auch bei der Produktweiterentwicklung drin. Das heißt, du kennst also dieses Spiel zwischen Sales Stories auf der einen Seite und das echte Leben aus der Leistungsfallpraxis auf der anderen Seite. Was glaubst du denn, was für den Kunden tatsächlich jetzt eine Verbesserung bringen würde? Wo müsste man da dran gehen?
Ich sag mal, das erlebbarer zu machen, also dem Kunden zu zeigen, welche Erwartungen hat ein Versicherer an dich als Kunde, wenn es um den Leistungsfall geht. Also ich finde, da könnte man tatsächlich mehr dem Kunden Informationen mitgeben, sei es über die Homepage, sei es auch im Vorfeld über ein Gespräch, aber nicht erst im Leistungsfall, sondern auch schon beim Vertrieb. Also ich finde, Vertrieb und Leistung müssten viel mehr miteinander auch zusammenarbeiten. Wenn es um Roadshows zum Beispiel geht, finde ich es immer sehr gut. Ich habe mich immer sehr gefreut, wenn ich eingeladen worden bin vom Vertrieb, weil ich da aus der Praxis auch die Leistungsfälle mitbringen konnte, wo man sich vielleicht auch gar nicht vorstellen konnte, dass ein Leistungsfall tatsächlich eingetreten ist. Und das sind Punkte, da sehe ich den Mehrwert vor allem für den Kunden, wenn er von Anfang an auch echte Beispiele hat. Also jetzt nicht die typischen Sales-Stories, Altenpflegerin hat einen Bandscheibenvorfall, was man so kennt, sondern tatsächlich vielleicht aus dem eigenen Kundenstamm, aus dem eigenen Haus, was man dementsprechend auch dem Kunden vorbringen kann. Und in dem Ganzen, sage ich mal, es ist ja ein Einkommensschutzprodukt, man weiß ja nicht, ob es zum Leistungsfall kommt, sind wir mal ehrlich. Und es gibt schon einige Features, wo man sagen kann, da kann der Kunde von vornherein profitieren. Sei es das Thema Prävention, Gesundheitsservices etc. pp., wo man wirklich schon im Vornherein dem Kunden auch was geben kann, ihn an sich bindet und auch ein Vertrauen zum Kunden hat. Weil normalerweise ist es ja so, der Kunde schließt den Vertrag ab, kriegt jeden Tag vielleicht jedes Jahr seinen Versicherungsnachtrag und dann hört man sich vielleicht wieder im Leistungsfall. Und ich finde, wenn man einen Touchpoint regelmäßig mit dem Kunden hat und da auch wirklich dem Kunden was gibt, dann wird es tatsächlich am Schluss ganz anders laufen im Leistungsfall, weil man da auch schon eine Beziehung hat.
Den Vertriebsball nehme ich gleich mal auf. Touchpoint Management. Ihr habt einen Teil in euren Bedingungen, Jens, auch bei den Nachversicherungsgarantien überarbeitet. Welche Innovationen sind da jetzt genau drin und welche Beobachtungen macht ihr vielleicht auch gerade zur Nachhaltigkeit von diesen Nachversicherungsoptionen, sprich, wie aktiv werden die tatsächlich denn eigentlich genutzt im Markt?
Ja, also Nachversicherung ist ja tatsächlich auch wieder, um die Brille des Versicherers mal darzustellen, eigentlich so ein Thema, okay, mag das der Versicherer oder nicht? Also er kriegt neuen Versicherungsschutz rein, ja, er freut sich, mehr Beiträge, alles wunderbar. Vertrieblich auch alles toll, weil ohne neue Gesundheitsfragen, ohne Risikoprüfung, also mit wenig Aufwand quasi zusätzliches Geschäft, aber dafür aber quasi ohne neue Gesundheitsangaben, das heißt mit etwas mehr Risiko drin, in Anführungsstrichen. Und deshalb ist es immer so ein Abwägen, wie viel Risikoappetit habe ich und dann natürlich auch aus Sicht des Kunden halt, wann baue ich meinen Schutz aus? Mache ich das eher, wenn ich topfit bin oder wenn ich mich schon ein bisschen kränker fühle? Und deshalb ist es auf der einen Seite uns wichtig, dass wir einen möglichst hohen Spielraum halt bieten, auch, sagen wir mal, über die Zeugnisgrenzen, also wo man sonst ein ärztliches Zeugnis braucht, darüber hinaus. Aber natürlich schon eine gewisse Limitierung haben, wo wir sagen, okay, bis zu der Grenze können wir das als Gesellschaft verdauen, ohne dann halt zu viel Risiken im Bestand zu haben, die wir dann leistungsmäßig dann möglicherweise halt dann abwickeln müssen. Und deshalb haben wir uns halt stark auf die Ereignisse fokussiert und dass man auch quasi bei beliebigen Ereignissen dann diese Nachversicherungsgarantien ziehen kann und nicht nur meinetwegen so eine pauschale Karrieregarantie hat, wo man sagt, okay, nur wenn das Gehalt steigt, kann ich meine Rente erhöhen, aber wenn ich ein Haus baue, dann nicht. Also quasi da haben wir ein bisschen das so drum gebaut, dass man halt eben lebensbegleitend quasi den Versicherungsschutz auch ausbauen kann, in den Limits natürlich, die wir verdauen können, so kann man sagen.
Also sehr kundenfreundliche Regelung. So, wir schnaufen jetzt erstmal kurz durch. Und währenddessen gibt's für Sie den Werbeblock. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter mit Teil 2 der Diskussionsrunde.
Bevor es weitergeht, möchten wir Ihnen ein Produkt vorstellen, das seit über 25 Jahren Maßstäbe im Einkommensschutz setzt. EgoTop von HDI. Seit 1998 steht Egotop für exzellente Berufsunfähigkeitsabsicherung. Und das mit einem klaren Fokus. Menschen für die Herausforderungen des Lebens wappnen. HDI bietet mit Egotop flexible, wirksame und zukunftssichere Konzepte. Mit Highlights wie dem vollständigen Verweisungsverzicht in der Erst- und Nachprüfung sowie passgenauen Lösungen für viele Berufsgruppen und Lebensphasen. Was passiert, wenn der Beruf plötzlich nicht mehr ausgeübt werden kann? Wie kann finanzielle Sicherheit trotzdem gewährleistet werden? Und welche Absicherung passt zur individuellen Lebenslage? Egotop kennt diese Fragen und liefert überzeugende Antworten, ob für Azubis, Berufseinsteiger oder erfahrene Fachkräfte. HDI bietet mit Egotop maßgeschneiderte Lösungen, die sich den realen Anforderungen anpassen und nicht umgekehrt. Mehr über Egotop und HDI erfahren Sie auf www.hdi.de.
Willkommen zurück. Wir steigen direkt wieder ein in die Diskussion. Isabella, wenn ein Versicherer jetzt im Vertriebsmarketing ja damit wirbt, besonders transparente und stark konkretisierte Regeln zur BU-Leistungsprüfung zu haben, stellt sich ja automatisch die Frage, was passiert denn eigentlich im konkreten Leistungsfall? Erklär uns doch mal kurz, wie das eigentlich der Fall ist. Was passiert da?
Es kommt immer drauf an. Also tatsächlich, der normale Fall ist, dass der Versicherer entweder zu seinem Makler geht und sagt, hey, ich habe ein Problem, könnte das eine BU sein? Kommt aber auch oft vor, dass der Makler sagt, naja, jetzt bist du schon so lange krank, du hast eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wollen wir vielleicht mal anschauen. Dann ist es tatsächlich so, der erste Schritt ist die Meldung an den Versicherer. In der Regel ist es so, telefonisch, per E-Mail, einige Versicherer haben auch schon da wirklich aufgerüstet, dass sie auch online die Möglichkeiten bieten und da auch schon viele Informationen mitgegeben werden können. Die Informationen sind vor allem wichtig, weil ja dann als Rückkopplung vom Versicherer meistens ein Antrag kommt. Und die Anträge sind ja ganz unterschiedlich. Also ich sage, von 15 Seiten bis 45 Seiten ist alles dabei. Und ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Also es geht jetzt hier nicht um den Antrag, dass ich beim Bauamt einreichen möchte, weil ich mir mein Haus bauen möchte, sondern es geht um den kranken Menschen, der in der Situation ist und jetzt Leistungen beantragen möchte. Und das ist der Spagat tatsächlich für den Kunden. Wie gehe ich jetzt damit um? Schaffe ich das alleine? Hole ich mir Unterstützung? Bekomme ich Unterstützung vielleicht auch vom Versicherer? Und wenn dann die Informationen, sage ich mal, im Antrag alle erfasst sind und da ist tatsächlich der Kern und die Basis ja auch die Tätigkeitsbeschreibung, das macht es auch komplex tatsächlich, weil wie beschreibe ich jetzt meine Tätigkeit in zuletzt gesunden Tagen für den Versicherer? Ja. Also da ist nicht Bäcker gleich Bäcker und Tischler nicht gleich Tischler. Also da merke ich sehr stark, wie schwierig das für die Kunden auch ist. Egal, ob ich beim Versicherer war oder jetzt auf der anderen Seite, wo ich jetzt Mandanten auch begleite, das fällt den Versicherten sehr schwierig. Und das kann ich auch nachvollziehen. Das hat auch gar nichts mit der Erkrankung zu tun, weil selber sich mal zu überlegen, wie sieht so ein Tagesablauf bei mir aus, das ist schon sehr schwierig. Ja. Und wenn dann die Unterlagen beim Versicherer sind, ja, dann kommt das Ping-Pong-Spiel, nenne ich es jetzt mal so. Die Unterlagen werden ausgewertet in der Regel. Dauert das zwischen 4 und 12 Wochen. Also bis da auch die Unterlagen vom Versicherer ausgewertet werden und es gibt dann auch manchmal Rückfragen, es werden Arztberichte zur Verfügung gestellt, die man an die Ärzte weiterleiten soll oder der Versicherer holt sich selbst die Auskunft. Und wenn dann alle Unterlagen beisammen sind, das kommt immer darauf an, individuell auf die Situation tatsächlich dann auch vom Versicherten, ist es so, dass dann der Versicherer letztendlich entscheidet, ob er für sich eine bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit sieht. Und ja, in der Regel ist es so, beim Markt sollte man sich schon darauf einstellen, dass so eine Bearbeitungszeit zwischen 6 und 12 Monaten liegt.
Krass, ich dachte, du wirst jetzt Wochen sagen.
Leider nicht, okay. Tatsächlich. Ja.
Das ist lang.
Das ist schon sehr lang und ja.
Mhm. Und jetzt haben wir noch nicht über Gutachten gesprochen, ne? Außenprüfungen gesprochen.
Wir haben wirklich nur über den Standard gerade gesprochen, aber es gibt tatsächlich noch die Fälle, wo vielleicht noch ein Gutachten notwendig ist. Ja. Da Bearbeitungszeiten auch mittlerweile 6 Monate. Es gibt zu wenig Gutachter in Deutschland oder beziehungsweise mehr schlechte als gute.
Auch da Fachkräftemangel.
Ja.
Okay. Sprechen wir den Versicherer nochmal an.
Ja.
Jetzt haben wir es gerade nochmal gehört, wie komplex so eine Leistungsprüfung ist. Jetzt habt ihr euch aber vorgenommen, das zu konkretisieren, zu erleichtern. Was konkret und welchen Effekt erhofft ihr euch da beim Versicherten?
Gut, der Versicherte hat natürlich mehr Möglichkeiten, vorher schon zu wissen, was auf ihn zukommt, auch wenn es vielleicht in Bedingungen erstmal noch nicht für ihn so gut aufbereitet ist, sagen wir mal so. Aber die andere Seite ist natürlich, dass die Leistungsprüfung an sich ja auch bei uns immer noch durch Menschen stattfindet und dass auch unsere Kollegen das sehr empathisch halt machen. Und auch bei uns ist der erste Schritt, okay, also wenn man mit unseren Leistungsprüfern spricht, okay, der erste Schritt ist, Kunde meldet den Fall, ich nehme den Hörer in die Hand sozusagen und telefoniere mit ihm, um den Prozess erstmal zu besprechen und um dann halt rauszukriegen, okay, wo kriegt man die Unterlagen, was kommt auf den Kunden zu. Und dann im Zweifel halt auch, wenn es halt wirklich kompliziert wird, dann auch bei den Fragebögen halt zu unterstützen. Wir wissen, dass das halt kompliziert ist. Deshalb haben wir auch tatsächlich bedingungsgemäß einen Punkt aufgenommen, dass wir...
Genau, da würde ich gerne nochmal reingehen. Was konkret steht jetzt neu und anders in den Bedingungen? Weil da steht ja wahrscheinlich nicht drin, wir rufen dich an.
Tatsächlich solche Regelungen wie wir unterstützen dich im Leistungsfall, das ist fast schon Standard in den Bedingungen, weil kam über die Ratingagenturen, war halt das gefordert, dass sowas drinsteht. Auch wenn es klar war, dass der Versicherer das natürlich auch aus einem eigenen Interesse irgendwo her macht, weil auch den Kollegen in der Leistungsprüfung, die haben nichts davon, wenn der Kunde sich ewig nicht mehr meldet, weil sie müssen trotzdem ja den Vorgang auf Termin legen und regelmäßig erinnern. Das heißt, eigentlich ist aus Sicht des Versicherers sogar ein glatter Leistungsabwicklungsprozess von Interesse, weil natürlich je schneller quasi das erledigt ist, desto weniger Ressourcen bindet es auch beim Versicherer. Mhm. Und deshalb haben wir halt eben für schwierige Fälle, für wenn das Berufsbild halt kompliziert ist und man sagt, okay, wir brauchen jeden Berufskundler, der halt mit den Kunden die Tätigkeitsbeschreibung macht, haben wir auch die Möglichkeit, halt da über externe Dienstleister da halt Unterstützung den Kunden zur Verfügung zu stellen.
Wir bleiben nochmal bei dir, Isa, mit der Leistungsfallbetrachtung, die du gerade wunderbar, finde ich, ausgeführt hast. Und jetzt haben wir einen Versicherer, der sagt, hey, wir haben das konkreter gefasst. Es würde mich mal interessieren, aus deiner speziellen Sicht natürlich als Case Managerin, auf welche Bedingungspunkte kommt es denn tatsächlich heute an? Oder anders ausgedrückt, welche konkreten Bedingungsaspekte sind denn entscheidend am Ende für die Leistungsvergabe? Mit welchen Bedingungspunkten hast du zu tun in der Leistungsvergabe?
Ja, es ist eigentlich der Standard, ne? Die 50% und die ununterbrochenen 6 Monate in zuletzt ausgeübtem Beruf, in gesunden Tagen. Und das ist halt das Schwierige. Ich finde die Kundenorientierung und Transparenz wirklich sehr schätzend und finde super, dass man da auch in den vergangenen Jahren viel gemacht hat. Aber auf das Wesentliche sich zu konzentrieren, und das ist das Schwierige. Wann bin ich zumindest 50% berufsunfähig? Wann erfülle ich diese ununterbrochenen 6 Monate? Wie kann ich das denn überhaupt in den Versicherer beweisen? Also ich komme ja in einen Zugzwang als Kunde und das ist tatsächlich die Kunst, wo wir dann auch den Fokus drauf legen und dann dementsprechend auch die Unterlagen vorbereiten, weil die Beweispflicht liegt beim Kunden und nicht beim Versicherer.
Genau, das ist die Komplexität, glaube ich, ne, die man gar nicht oft genug erwähnen kann, ne, dass du bei allem, was du in den Bedingungen reinschreibst, verfassen wir durchaus heute für einen Leistungsfall, der vielleicht in 10, in 20 Jahren mit einem Berufsbild entsteht, das wir heute noch gar nicht kennen.
Genau. Genau. Ja, und idealerweise tritt dieser Fall ja auch gar nicht ein, der Leistungsfall. Der sollte ja eher die Ausnahme bleiben, sonst ist das ja nicht so gut. Ihr habt eure Clever Protect BU, Jens, vor allem ja auf die Zielgruppe junger Leute jetzt ausgerichtet. Warum ist das Produkt denn dann vor allem für diese Zielgruppe geeignet?
Der Funkmotor hat einen einfachen Vorteil. Also dadurch, dass halt die Wertentwicklung sozusagen so ein bisschen das Produkt ja antreibt als Motor, sowohl für die Ermittlung des Beitrages, also da wird halt die Fondswertentwicklung mit einbezogen, als auch dann halt, wenn die Fonds halt eben einen bestimmten Wert überschreiten, dann natürlich quasi noch ein Puffer am Ende für den Kunden verbleibt, den er kann er halt während der Laufzeit nutzen, um den Beitrag halt dann nochmal abzusenken. Das ist auch quasi, gibt es nur dann bei Helvetia diese Option, dann halt mal weniger zu bezahlen, als man eigentlich vereinbart hat. Das ist also auch ganz nett. Oder halt dann natürlich, was auch vielen Kunden natürlich sehr positiv auffällt, ist natürlich, dass wenn eben nichts passiert und der Vertrag durchläuft, die Fonds gut liefen tatsächlich, ohne dass ich extra irgendwie mehr Beitrag bezahlt habe, am Ende was rauskommen kann. Mhm. Und eben genau halt eben in der Zielgruppe junge Leute, dann ist das halt oftmals so groß wie das, was ich eingezahlt habe. Und das ist natürlich immer schick, quasi auch, wenn man zum Thema Beitragsrückgewehr in der Risikoabsicherung immer ein bisschen ambivalent stehen kann, ist es für den Kunden natürlich halt immer ein Punkt, wo man sagt, okay, er hat dann nicht so das Gefühl, dass der Schutz umsonst war. Mhm, also das heißt, eine Haftpflichtversicherung muss dann irgendwann ein Schadenfall sein, damit sie es rentiert hat.
Standardargument dazu.
Genau, aber halt in der Berufsunfähigkeitsversicherung ein bisschen schwer, ja. Also da plötzlich bin ich 6 Monate krank mindestens. Also ist nicht so einfach wie eine kaputte Brille. Und da ist es ganz schön, wenn am Ende halt was rauskommt. Beitragsrückgewehreffekt halt eben bei langen Laufzeiten kriegt man das halt schon ganz gut hin. Und das eben immer auf den Fokus, klar, wenn ich nebenbei was anspare, kann ich den auch haben. Das ist halt so die alte Beitragsrückgewehrwelt sozusagen. Und bei uns ist es halt einfach ein Effekt quasi aus dem Fondsmotor, wenn die Wertentwicklung besonders gut ist, dann kommt halt auch was raus. Also das ist halt immer die Idee, die gut bei den Kunden dann auch ankommt.
Ja. Lange Laufzeit ist ein gutes Stichwort, weil wir ja gerade im Moment so ein bisschen eher so Wackelbörsen haben, rauf und runter. Das ist alles ein bisschen unsicher im Moment. Das wirkt sich dann wahrscheinlich in dem Vertrag nicht so sehr aus, weil das ja wahrscheinlich eher eine Kurzfristbetrachtung ist. Oder habt ihr da auch Sicherungsmechanismen nochmal eingebaut?
Nein, technisch ist kein Sicherungsmechanismus drin. Also wir glauben einfach an die langfristige Wertentwicklung. Und es ist halt so, für die jungen Leute, die haben halt sehr lange Zeiträume, in denen auch die Wertentwicklung erstmal keine großartige Rolle spielt. Also sowohl positiv als auch negativ. Und dann irgendwann ist halt auch der Puffer, der aufgebaut ist, sehr hoch. Das sieht er sonst bei einer klassischen BU gar nicht, was für ein Puffer der Versicherer aufbaut. Ja. Aber halt bei uns ist es halt transparent. Er kriegt jedes Jahr eine Mitteilung, steht drin, okay, so viel hast du zurückgelegt. Das ist deine Sicherungsreserve quasi, aus der dann später sozusagen auch gezehrt wird. Und je besser die Fondswertentwicklung, dann desto besser für den Kunden.
Mhm. Nun habt ihr noch ein paar Punkte zur Flexibilität auch noch mit eingebaut. Thema nachträglicher Dynamikeinschluss und auch Überprüfung der Berufseinstufung für Schüler, Studenten und Auszubildende. Wo stecken denn da neue Vorteile drin? Was habt ihr da?
Ja, tatsächlich muss man ja sagen, dass es im Marktvergleich schon muss. Also das heißt, wenn man die Zielgruppe bedienen möchte, dann muss man das natürlich haben. Genau. Und deshalb war es uns eben auch wichtig, natürlich, wenn man das Ganze lebensbegleitend gestaltet. Also das heißt, der Schüler kann sich ab 10 bei uns versichern. Klar, gibt auch welche, die ab 6 machen sozusagen, aber ab 10 ist halt erstmal aus Versicherersicht ein gutes Alter sozusagen, man kann das Risiko gut einschätzen. Und dann kommt ja wirklich sehr, sehr viel Laufzeit bis 67, also 57 Jahre. Ja. Das ist halt extrem lang und da kann viel passieren. Und dass man dann halt eben die Option gibt, okay, du kannst halt deinen Beitrag dann deinen vielleicht zukünftig gesunkenen Risiko anpassen, das ist dann gut. Aber immer quasi ein bisschen ausgewogen dahingehend, dass natürlich diese Berufswechsel, diese Beitragsveränderung ins Negative sozusagen, also das wird für den Kunden günstiger, den Versicherer natürlich auch wieder Beiträge entziehen. Mhm. So, deshalb muss man da eine gewisse Abwägung treffen. Und also gilt halt wie bei allen Produktentwicklungen. Und deshalb geht es bei uns eben bis 20, halt kann man das problemlos machen oder in den ersten 5 Jahren und danach halt eben nur mit einem Check der Gesundheitsfragen dann noch extra.
Vielleicht noch eine ganz kurze Schlussrunde. Wo seht ihr so Trends im Bereich BU der Zukunft? Was könnte da noch kommen? Jeder ein Satz?
Mein Trend voll digital. Also Digitalität muss da reinkommen in die Leistungsprüfung. Wir sind da viele Jahre zurück in der Vergangenheit, wenn man sich anschaut, was man heute alles digital lösen kann in der Leistungsprüfung, da würde ich mir definitiv wünschen, dass was passiert und da sehe ich auf jeden Fall auch einen Trend, dass man da auch einen Mehrwert für den Kunden bietet.
Genau, also für mich liegt der Trend eher quasi in der Versicherbarkeit und den Abschluss. Das heißt also auch vielleicht digital, vielleicht auch mit elektronischer Patientenakte. Das heißt, man vereinfacht den Abschluss, weil man halt als Versicherer einfach vielleicht an die Daten besser rankommt, weil das ist dann auch im Leistungsfall Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht eines der größten Probleme, also nicht das größte, aber ein größeres Problem, was halt auftreten kann in den ersten 10 Jahren. Und das kann man natürlich sehr gut dann mit digitalen Lösungen begleiten. Es gab schon erste Initiativen in die Richtung, die nicht so ganz erfolgreich waren. Aber ich glaube, mit der elektronischen Patientenakte wird man vielleicht sogar mehr Potenzial auch aufschließen, um es sowohl für den Berater als auch für den Kunden sicherer zu machen. Denn natürlich beide haben Interesse an Versicherungsschutz, der halt auch Bestand hat. Ja? Ja. Nicht, wo es mit einem Leistungsfall dann plötzlich kommt und der Versicherer, der böse Versicherer wehrt sich dann wieder gegen die Leistung. Das soll eben nicht so sein. Wenn ein Leistungsanspruch besteht, dann soll der einfach auch bezahlt werden.
Korrekt. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, genau. Vielen Dank in die Runde für die schöne Diskussion. Ja, und das war's mit unserer Sendung von Biomex TV für dieses Mal. Vielen Dank an alle Zuschauer, Sponsoren, Partner, die diese Sendung wie immer möglich machen. Unsere nächste Sendung erwartet Sie im Herbst. Bis dahin können Sie sich natürlich immer wieder auf unserem Portal www.biomex.tv umschauen. Da haben wir immer Informationen, Clips, Tipps und Tricks für Sie parat. Schauen Sie da gerne vorbei oder auch auf den sozialen Medien. Und dann wünsche ich alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund.
Biomex TV ist eine Kooperation zwischen Pfefferminzia und dem Biomex Biometrie Expertenservice.